Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wir sind immer noch auf dem Kongress, dem AMS-Kongress hier in der Allianz Arena. Und wir haben jetzt direkt nach seiner Panel-Diskussion Kathi Neumann hier hergeholt, der dort über neue Geschäftsmodelle, ich muss mir das ablesen, neue Geschäftsmodelle rund um KI, die Bedeutung von Capital Venture für Innovationen rund um die Automobilindustrie gesprochen. Und den haben wir uns jetzt einfach für einen Plausch hier ins Studio geholt, wieder einmal, in unser kleines Studio zumindest. Und mit ihm wollen wir heute über das Thema Innovationen sprechen und über KI und vor allem darüber, was man damit machen kann. Und als den ehemaligen Chef von Opel, den ehemaligen CEO von Continental, den Ex-VW-China-Chef und auch mal Verantwortlicher für Elektroentwicklungen bei VW, hat er, glaube ich, ganz schön viel zu sagen zu dem Thema. Zumindest hatten wir den Eindruck beim letzten Podcast. Falls ihr nachhören wollt, ich fand ihn wirklich super. Kathi fand ihn ein bisschen zu lang. Folge 108. Aber da nicht Schluss ist und du noch ganz viel mehr zu erzählen hast, deswegen schön, dass wir dich hier reinlocken konnten in unser kleines Räumchen. Und,
ja, ist nett hier. Bist, ja.
Ist kuschelig.
Aber die Umgebung ist ja toll. Ich meine, hier in der Allianz Arena zu sein, ja. Und auf einer Bühne zu sitzen, die ins Stadion hineinreicht und sein Gesicht auf den Monitoren zu sehen vom FC Bayern, schon cool.
Ja. Ja. Da, wo normalerweise die Tore von Thomas Müller in der Wiederholung kommen, kann man sich selbst sehen.
Ich habe jetzt auch ein bisschen gesagt, wer du bist, aber ist irgendwie ein bisschen Tradition hier auch im Podcast. Kannst du vielleicht selber nochmal kurz erzählen, wer du bist, was dich ausmacht, warum du hier bist, so ein kleiner Elevator-Pitch?
Naja, also du hast ja sozusagen meine traditionelle Karriere erwähnt, die will ich auch gar nicht wiederholen. Also ich habe sehr viel Erfahrung auf verschiedenen Seiten, Halbleiterhersteller, Zulieferer, Tier 1 und dann eben OEM gehabt. Und danach bin ich ja, und darauf will ich jetzt hinaus, in die Startup-Welt gegangen. Ich habe ja selber an der Gründung von Canoo, also einem E-Startup in Kalifornien, beteiligt. Habe dann auch in Kalifornien gelebt und habe dann auch am eigenen Leib mal erfahren, wie das ist in so einem Startup. Nämlich wirklich anders als in einem Großunternehmen. Und bin dann in diese ganze Venture-Szene reingekommen in Kalifornien. Und seitdem arbeite ich eigentlich mit Startups zusammen, indem ich da investiere oder auch als Aufsichtsrat mitarbeite. Und das ist also jetzt mein Leben. Also ich baue das auf meinen alten Erfahrungen und Verbindungen auf. Aber eigentlich interessiert mich das Neue.
Du bist aus dieser alten Autowelt ja einigermaßen raus, du hast schon gesagt, als Investor. Kannst du vielleicht so einen kurzen Abriss geben, was deine neuesten, heißesten Startup-Tipps sind, wer da so dabei ist, was die so machen? Wo einfach vor dem Hintergrund auch, was ist für dich der neue heiße Scheiß?
Ja gut, also wenn man heute auf die Venture Capital und Startup-Szene schaut, das große Thema ist AI und da sind wir hier auf nochmal AI-Kongress. Man kann fast sagen, wo nicht AI draufsteht, da wird nicht mehr investiert. Eben hat da auch schon der Kollege gesagt, das ist ein Hygienefaktor. Also es ist das Hype-Thema, ja, so wie es vor einiger Zeit vielleicht autonomes Fahren war oder so, jetzt ist es AI. Und es ist schwierig für Startups im Moment, weil es ist zwar viel Geld da, aber es wird sehr vorsichtig investiert. Und wer jetzt kein Geld hat, die nächsten 1-2 Jahre durchzustehen und eben nicht in diesen AI-Topf direkt unmittelbar reingehört, das ist sehr schwierig. Also es ist eine sehr spannende und sehr interessante Zeit, wo auch sicher eine bestimmte Auslese stattfinden wird.
Okay. Finde ich total spannend. Wir hatten erst kürzlich den Podcast mit Saida Midi, also dem Chef von Plug and Play. Ich will jetzt nicht sagen, der macht das Gleiche wie du, aber...
Bin professioneller.
Das hast du gesagt. So ähnlich hätte ich jetzt gesagt. Und der sprach davon, dass KI eine Riesenblase ist und er darauf wartet, dass sie platzt.
Davon wird auch viel geredet, dass KI schon fast wieder vorbei ist. Ja? Also denn das Problem ist anscheinend, die Geschäftsmodelle zu finden. Also die brauchen alle sehr viel Geld, die verbrennen auch sehr viel Geld, aber wo wird dann jemals Geld verdient? Aber wenn ich jetzt mal die Brücke zur Automotive schlage, ich meine, da kann man sich natürlich schon eine ganze Menge Themen vorstellen, wo es auch gute Geschäftsmodelle gibt.
Zum Beispiel das autonome Fahren, das du jetzt vorhin...
Ja, aber zum Beispiel eines der Unternehmen, wo ich beteiligt bin und wo ich auch Aufsichtsrat bin, ist ja Autobrains in Israel, Tel Aviv, noch eine Geschichte, über die man reden könnte, aber die sitzen eben da. Und die benutzen eine neue Art von AI, um dieses Erkennen von Fußgängern und Verkehrsschildern und so weiter effizienter zu machen und besser zu machen. Und so ein Thema ist immer heiß. Also eigentlich AI im Auto, da geht es ja darum, wie entwickle ich Autos, wie baue ich Autos, wie verkaufe ich Autos und welche AI habe ich im Auto. Und die ersten Ansätze waren ja, ja, irgendwie kriegt man ja bestimmt ChatGPT ins Auto. Das ist aber totaler Quark, weil das habe ich eh schon auf meinem Handy. Das brauche ich bestimmt nicht noch im Auto. Aber
sag das nicht, da gibt es ganz viele Leute, die gerade an ganz vielen Projekten arbeiten. Ja. Das jetzt da mit.
Aber in Wirklichkeit geht es darum, was brauche ich denn, wenn ich im Auto sitze? Und welche AI hilft mir da wirklich? Und da hilft es mir eben schon mal, wenn ich eine gute Fahrerassistenz habe. Aber es hilft mir natürlich auch, wenn zum Beispiel meine Ladeplanung richtig gut wäre oder wenn meine Routenplanung noch besser würde oder die Lokalisierung des Autos noch genauer wird oder ich in Parkplätzen navigieren. Also es gibt ja x Sachen, die ich noch machen könnte.
Mhm. Weil du gerade Autobrains erwähnt hast, meinst du, die sind schon über Startup Stadium hinaus, oder?
Ja, die sind schon in einer Phase, erstmal sind schon 200 Leute und dann sind sie schon mehrere hundert Millionen bewertet und die sind schon nicht mehr in der Frühphase, was die Sache aber nicht einfacher macht. Ich habe ja eben auch gesagt, das Problem mit Startups hier in Europa ist, man kriegt 1 Million, relativ einfach, man kriegt auch 5, aber man kriegt nicht 10 und man kriegt nicht 100. Und die braucht man aber im Automobil irgendwann. Also alles, was mit Auto zu tun hat, dauert lange, muss aufwendig verifiziert werden, die Prozesse, bis ich im Auto bin. Und da ist es ja vielleicht auch interessant, dass auch so ein Unternehmen wie Autobrenze der erste Kunde ist, jetzt eben leider nicht ein europäischer OEM, die teilweise auch in Autobrenze investiert hatten, sondern ein Chinese. Mhm. Und die sind einfach viel, viel schneller. Und wir brauchen eben mehr Speed und wir brauchen eine gute Finanzierung für Startups, wenn sie das durchhalten wollen, den Speed von Automotive.
Ich, weil du es gerade gesagt hast, die sind schon hoch bewertet, aber es ist ja trotzdem noch ein Thema. Also das Geld, wofür sie bewertet sind, das haben sie ja nicht, oder? Nee. Das heißt, der Finanzbedarf ist nach wie vor da.
Ja, aber auch die sind, das ist eben eines der Startups, wo Gott sei Dank ist es tatsächlich bei allen meinen Startups im Moment so, dass sie eigentlich ganz gut finanziert sind. Das heißt, die hatten noch, bevor das jetzt richtig schwierig wurde, gute Runden gemacht und haben Geld auf der Bank liegen, sodass sie sich jetzt mal in dem Fall sogar deutlich länger als anderthalb Jahre noch durch so weitermachen können. Mhm. Und also nicht unmittelbar Geld brauchen. Schwierig wird's, wenn man jetzt im Moment unmittelbar Geld braucht. Dann gibt es ja dann ganz schnell eine Down-Runde, also dass die Bewertung eben auch runtergeht. Das heißt, ich muss für weniger Geld mehr Anteile abgeben. Und das sieht auch dann, das ist dann auch ein großer Misserfolg für die bestehenden Investoren. Dann kommt man ganz schnell in so eine Abwärtsspirale. Und deshalb versucht man das zu vermeiden. Aber deshalb habe ich auch Startups, die im Moment wirklich radikal Kosten reduzieren und sagen, hey, die Ausgaben reduzieren, damit meine Runtime, also wie lange ich von meinem Geld auf dem Konto noch leben kann, die muss auf jeden Fall im Moment so in Richtung 18 Monate gehen, sonst würde ich mir große Sorgen machen.
Du hast gerade schon China angesprochen als Kunden von Autobrains. Was ich mich da immer frage, wir sehen in Europa, oder ich zumindest, wenig von so chinesischen Startups tatsächlich. Also von so kleineren Unternehmen. Wenn die Startups oder wenn diese Unternehmen in Europa aufschlagen oder auch in den USA, wenn man es wahrnimmt, dann sind die immer nicht mehr so, dass ich die jetzt als Startup bezeichnen würde. Das sind immer schon so Konzerne oder sowas in der Art. Ja. Wie kommt das eigentlich zustande? Weil bei uns gibt es ja ganz viele, die auch dann nach China wollen und dann da noch ein bisschen was Kleines machen oder in die USA gehen und da was Kleines machen.
Also ich kenne die chinesische Startup-Szene jetzt auch nicht so. Deshalb kann ich das eigentlich nicht wirklich beantworten. Klar, man muss sich klar machen, dass selbst Unternehmen, die heute eigentlich Weltunternehmen sind, wie CATL, die sind alle relativ jung. Ja, nach unserem Maßstab sind das eigentlich Startups. Teilweise benehmen sie sich auch so, ja. Also sind noch sehr unerfahren auch in vielen und sehr naiv. Aber ich kann die chinesische Startup-Szene nicht wirklich beurteilen. Ich denke, klar, der chinesische Markt ist sehr, sehr schwierig für europäische oder amerikanische Startups. Ja, wie kommt man überhaupt dahin? Welche Regeln gelten da eigentlich? Zum Beispiel Autobrains, da gibt's natürlich, da fährt man mit Kameras durch die Gegend und erfasst Daten. Was darf ich überhaupt erfassen? Wo darf ich die speichern? Wo darf ich die verarbeiten? Um es schon mal vorwegzunehmen, die Antwort ist nur in China. Das heißt, ich brauche dort ganz schnell Leute vor Ort. Ich brauche Partner und ich brauche wirklich Leute, die mir helfen können, die mich an die Hand nehmen, um da Geschäft zu machen. Das ist nicht so einfach. Mhm.
Gleichzeitig Probleme vielleicht anderer Natur, aber doch große Probleme haben ja so die traditionellen deutschen Autobauer in China gerade. Ja, wo anfangen, wo aufhören? Was ist das größte Problem?
Ja, ich glaube, es gibt zwei massive Probleme. Das erste Problem ist, wenn wir schon bei China sind, dass der chinesische Markt für die europäischen oder westlichen, auch amerikanischen OEMs eigentlich mehr und mehr verloren geht. Also die Amerikaner haben sich schon zum großen Teil zurückgezogen. Wir Europäer, Deutschen sind noch erfolgreich im Luxussegment, was aber auch schrinkt. Und wo auch das nicht mehr um das absolute Ultimo ist, jetzt eine S-Klasse zu fahren oder einen großen Audi. Und das war ja, als ich da war, da gab es ja gar keine Alternativen. Das war das Auto, was man fahren wollte. Und im Massenmarkt tun sie sich total schwer, weil sich das Gewächs geändert hat, auch in der Wahrnehmung. Es ist jetzt nicht mehr das Coolste, einen Volkswagen zu fahren, sondern ich kann absolut ein BYD oder ein anderes chinesisches Auto fahren. Mhm. Das ist eigentlich cooler. Und es ist auch cooler tatsächlich, denn ich habe gerade eine große Vergleichsfahrt in China gemacht. Wenn man die Autos sieht, die sind ja wirklich attraktiv. Sie fahren schlecht. Also wir waren auf einer Rennstrecke, da konnte man das wunderbar erleben. Ja, das ESP regelt einem eigentlich das ganze Auto weg, sobald es mal ein bisschen irgendwo rutscht. Aber man flieht damit nicht von der Straße. Und ich glaube, im Stadtverkehr Shanghai ist das wahrscheinlich nicht so das Entscheidende. Aber was wirklich schön ist, die Autos sehen, ja, uns sind sie oft zu pompös, sie sind sehr ausdrucksstark, sagen wir mal so. Aber sie sind gut verarbeitet und was sie an Infotainment haben, ist spektakulär teilweise. Mhm. Und da kommen wir nicht mehr mit. Da haben wir nicht genug Innovationen schnell genug im chinesischen Markt gemacht und wir verlieren also diesen Markt. Wenn ich mir da angucke, wer da mit Elektrokennzeichen in der Stadt fährt, in Shanghai oder in Peking, da sehe ich keine deutschen Autos mehr. Mhm. Das sind alles Chinesen. Und dieser Markt, das kann ich aus meiner Zeit von Volkswagen berichten, das war ja eine Gelddruckmaschine. Und dieses Geld ist ja nach Deutschland, nach Wolfsburg geflossen und hat eigentlich die Probleme, die in Deutschland immer da waren, auch kaschiert und finanziert. Mhm. Und jetzt muss man diese ganzen Probleme in Ordnung bringen, zu Kosten, auch nicht nur bei den Mitarbeitern, das ist eigentlich nicht das Einzige, was ich meine, oder dass man zu viele hat oder dass es zu teuer ist, sondern auch in den Materialkosten ist man an vielen Stellen nicht wettbewerbsfähig. Und jetzt muss das alles natürlich schnellstens in Ordnung gebracht werden. Also dieses Polster fällt weg. Und dazu kommt, dass die ganze Industrie in einer massiven Transformation ist, hin zur Elektromobilität und zum Software-Defined Vehicle. Mhm. Und dass das massiv Geld kostet und dass man da auch in beiden Themen eigentlich die Technologieführerschaft verloren hat. Obwohl wir alle gesagt haben, die müssen wir haben. Und die wird entscheidend für die Zukunft sein. Das war der Vortrag, den wir vor 15 Jahren alle gehalten haben. Alle CEOs von jedem OEM und jedem Tier 1. Und wo sind wir jetzt in diesen Themen? Wo sind wir führend?
Noch so ein bisschen beim Verbrennungsmotor wahrscheinlich?
Ja, da sicher. Und wir können auch nach wie vor tolle Autos bauen. Und wenn ich 100.000 Euro habe, dann würde ich mir auch garantiert ein deutsches Elektroauto kaufen. Gibt es nämlich großartige, oder natürlich ein Polestar ist noch besser. Ja.
Ich wollte gerade sagen, Moment, willst du noch mal kurz nachdenken? Weil wir haben ja vorher von ausgelassen, aber du bist ja Aufsichtsrat bei Polestar.
Genau. Und deshalb fahre ich natürlich auch einen Polestar. Aber ich würde sagen, ich kann hervorragende Elektroautos in Deutschland kaufen. Und wenn Führung heißen würde, wer baut das beste Elektroauto? Na gut, dann so ein Porsche Taycan wäre schon ganz oben auf meiner Liste zum Fahren. Ja. Mhm. Aber wenn Führung heißt, wer baut das Elektroauto für die Massen, dann sind wir es sicher nicht.
Ja. Also du hast hier zwei Sachen angesprochen, Transformation zum Elektroantrieb und Software. Also in beiden sind wir nicht so dolle. Das sind beides Dinge, die in China besonders gefragt sind. Und deswegen ist das auch irgendwie einleuchtend, dass wir da nicht mehr so weit vorne dabei sind. Wann, glaubst du, sind die deutschen Autobauer falsch abgebogen? Oder warum hat man diese Technologieführerschaft nie erreicht, obwohl man sie immer propagiert hat, dass man sie braucht?
Ich glaube, wir haben in China eigentlich den gleichen Fehler gemacht, den wir jetzt bei der Software und beim Elektroauto auch wieder machen. Nämlich zu glauben, wir können das alles selber. Mhm. Also wir wollten immer ein kostengünstiges Einstiegsauto für China entwickeln. Und da meinte man eben in Wolfsburg immer, wenn einer das kann, dann ist das die Wolfsburger Entwicklung. Und es wurde alles abgedreht, das in China zu entwickeln. Das war natürlich vor 15 Jahren. Aber ich glaube, heute ändert sich das. Man versucht jetzt aufzuholen. Aber wir haben viel zu lange gedacht, sozusagen, wir sitzen sozusagen im Zentrum des Universums. Und wir wissen, wie man Autos baut. Und wenn jemand ein gutes Auto bauen kann, dann ist das hier. Und damit beglücken wir die Welt. Und das war auch am Anfang sehr gut, als nämlich kein anderer das konnte. Aber wo andere jetzt gelernt haben und natürlich auch, und das muss man ja auch sagen, auch eine politische Unterstützung haben vom chinesischen Staat in dem Fall, die ja auch ganz klar dahin zielte, sagen, wir müssen Autobauer aufbauen, die es einfach können und die auf Augenhöhe sind. Und wir müssen uns Felder suchen, wo wir nicht mehr sozusagen, Sprichwort Elektromobilität, ja, nicht mehr sozusagen auf Augenhöhe oder wie so versuchen aufzuholen und auch noch bessere Verbrennungsmotoren zu bauen, machen wir doch lieber ein neues Spielfeld auf. Und das erste Spielfeld war Elektro und das zweite ist das ganze Thema Software. Und da sind wir, da hätten wir viel früher mal das machen müssen, was wir jetzt ja machen scheinbar, nämlich viel mehr in die Länder gehen, dort entwickeln, wirklich zuzuhören, was wollen die Menschen dort und auch Sachen rauszugeben und loszulassen. Und das machen wir bei der Software gerade wieder. Da sagen wir, die können wir selber entwickeln. Das ist kann man nirgends besser machen als bei uns. Wir wissen, wie man Autos entwickelt. Und tatsächlich, und das war unser Thema eben in der Diskussion, müssten wir uns beteiligen an hochinnovativen Softwareunternehmen und denen helfen, erfolgreich zu sein, anstatt immer zu sagen, not invented here, machen wir selbst.
Okay, das finde ich spannend, weil du sagst, dass die Unternehmen es schaffen, da auch zuzuhören, was geht und wo es ist. Wenn ich jetzt die chinesischen Autos sehe, die nach Deutschland kommen, dann habe ich ganz oft das Gefühl, die waren noch nicht so
oft. Die haben auch nicht richtig zugehört.
Ne? Die waren auch noch nicht so oft hier ja. Und haben das mit dem Infotainment und allem auch noch nicht so ganz gesehen, was da hier erwartet wird. Ist da der eine Markt besser als der andere wirklich? Ich habe den Eindruck, nämlich das nicht, nur der eine ist halt signifikant viel größer und deswegen mächtiger.
Nein, die haben auch nicht. Ich meine, die könnten auch noch besser sein. Gott sei Dank sind sie es noch nicht. Aber die werden das lernen. Ich meine, wenn ich mir die ersten japanischen Autos angucke oder die ersten koreanischen, das war grausig. Ja? Aber wenn ich mir heute angucke, wenn einer ein Elektroauto kauft, so also ein Kia oder Hyundai, ist absolut immer im Spektrum dessen, was da erwogen wird. Mhm. Weil das sind absolut attraktive Autos geworden. Und das werden die Chinesen auch schaffen. Und die werden aber auch schaffen, dass sie da so ein Auto für 20.000, 25.000 Euro anbieten können. Und das ist ja was ich eben seit meiner Opel-Zeit weiß. Es gibt eine Menge Leute, die wollen, damals haben wir auch Corsas, die gingen für 12.000 Euro an unsere Kunden als Neuwagen. Und mit so einem Auto kann ich jeden Tag zur Arbeit fahren. Ich kann sogar meine Verwandten in Polen besuchen. Mhm. Und das Elektroauto gibt es nicht. Überhaupt nicht. Aber in China gibt es das. Dort sind Elektroautos mittlerweile günstiger als Verbrennerautos. Das ist auch alles nicht ganz natürlich.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es immer schwierig, weil das ist ja nicht ganz wahr. Die sind an vielen Stellen, man weiß vielleicht nicht genau wo und wie, aber da sind Subventionen im Spiel und andere
ja,
Dinge, die das halt verzerren.
Und das ist ja übrigens auch, das wird ja hier immer so, denkt man ja immer, ja, da verteilt der Staat sozusagen Geld und dann läuft es. Das tut er auch, vor allem die Regionalregierungen. Und im Moment findet aber auch in China ein unfassbarer Verdrängungswettbewerb statt. Also niemand ist auch dort. Die Autohersteller verdienen kein Geld, die Batteriezellenhersteller verdienen schon gar kein Geld. Und auch das ist ein Verdrängungswettbewerb, wo am Ende nur wenige übrig bleiben werden. Aber die werden saustark sein. Mhm. Und strategisch haben die Chinesen es x-mal besser gemacht als wir. Mhm. Also als ich in China war, fingen die plötzlich an und haben gesagt, also Verbrenner schaffen wir wohl nicht, das aufzuholen. Deshalb wollen wir jetzt, wir wollen mehr Elektroautos. So, dann haben wir denen erstmal ganz rational vorgerechnet, dass mit dem Strom, der da aus der Kohle erzeugt wird, dass so ein Elektroauto mit Kohlestrom betrieben mehr CO2-Emissionen hat als der Diesel, als ein guter Golf Diesel. Und dann haben wir uns die Hände gerieben und gesagt, so, das Thema ist ja wohl vom Tisch. Ja, aber darum ging es ja gar nicht. Es ging darum, sondern sind wir die ersten BYDs gefahren und wir konnten uns ja vor Lachen gar nicht mehr einkriegen. Das waren so schlechte Autos, so grottenschlecht. Und es hat auch nicht geklappt. Die Chinesen haben die nicht gekauft. Es klappte nicht mit der Elektromobilität, sondern haben die das wieder eingesackt und haben es neu gestartet. Diesmal haben sie gesagt, gut, wir müssen einfach erstmal führend in der Batteriezelle werden. Und übrigens, wenn ihr ein Elektroauto bauen wollt, als Volkswagen oder sonst wer, in China, dann muss es mit chinesischen Zellen ausgestattet sein. Mhm. Sonst ist es kein Elektroauto und kriegt ja die Credits nicht dafür sozusagen.
Ja.
Und so haben die ganz gezielt Rohstoffe sich gesichert, Zugriffe gesichert. Und aber nicht nur das, auch technologisch nach vorne gegangen. Ja, auch einen anderen Blick. Ja, wenn wir heute, die ganze Welt hier will jetzt LFP-Zellen haben, also günstigere Eisenzellen. Die sind eigentlich mal in den USA entwickelt worden, aber die Chinesen haben aufgenommen, industrialisiert, weil sie gesagt haben, hey, die sind günstiger, sie sind zwar nicht so leistungsfähig, bei uns immer Hochleistung, nicht so leistungsfähig. Aber sie sind auch sicherer, ich kriege das einfacher in den Griff und ich kann eine günstigere Zelle machen.
Ja.
Also wir haben da wirklich alles verpasst und die haben es gemacht. Und jetzt gucken wir und sagen, oh mein Gott, die haben eigentlich die Schlüsseltechnologie in der Hand, die Batterie. also es ist mehr als nur Subventionen. Ja, es ist, und deshalb glaube ich noch nicht mal, dass wir das mit den, zu den Zöllen, kann man ja verschiedene Meinungen haben, aber das wird das Problem auch nicht lösen.
Nee, also da bin ich komplett auf deiner Seite. Ich denke, das ist genauso wie wahrscheinlich Förderungen für Elektroautos am Privatkunden
nicht funktionieren. Problem nicht. Ja.
Ich habe mir das auch angesichts der momentanen Situation gedacht. Es werden ja jetzt gerade, also alle gucken wie das Kaninchen auf die Schlange, auf die Bußgelder für die Flottenverbrauchsüberschreitungen, CO2-Limit, 95 Euro pro Gramm multipliziert mal der Anzahl, die du verkaufen willst. Also unfassbare Summen. Eigentlich stellen wir fest, wir belasten dann die Autoindustrie, die momentan eh in einer schwierigen Situation sind. Wir sollten das Geld dann nehmen und einfach in, was weiß ich, in eine europäische Batterieforschung investieren.
Ich wäre sofort dabei. Ich glaube, aber das Schlimme ist ja, dass eigentlich in der Autoindustrie sind wir wieder genau da, wo wir schon seit 20 Jahren sind. Nämlich immer dieses, die Autoindustrie lässt sich in die Ecke treiben, es lässt sich Schadstoffgrenzwerte, die argumentiert sie beliebig lange, dass die zu hoch sind oder zu niedrig. Mhm. Und am Ende lässt man sich auf was ein, dann schafft man es so gerade im letzten Moment. Aber man ist eigentlich gar nicht in der Führung. Ich meine, das ist dann eine super ungünstige Position. Ich fordere mehr Ladesäulen, ich fordere Subventionen und ich fordere, dass die Emissionen nicht ganz so streng werden. Ich muss doch mal sagen, was ich nach vorne raus tue.
Genau, positiv
und,
quasi.
Und das fehlt irgendwo. Ja? Und das haben die Chinesen gesagt. Die haben gesagt, wir werden die europäische oder die westliche Autoindustrie schlagen mit Elektroautos. Mhm. Was müssen wir dafür tun? Und wie kriegen wir das hin, dass unsere Bürger Elektroautos kaufen? Wir wollten immer der Leitmarkt für Elektromobilität werden. Das war, was die Bundesregierung sich vorgenommen hatte. 1 Million Elektroautos, weiß gar nicht mehr bis wann. Ja, das hat alles überhaupt nicht geklappt. Ja.
Ja.
Und in China kaufen die Leute Elektroautos und jetzt auch chinesische. Ja.
Ja.
Und da bräuchten wir viel mehr eine gemeinsame Vision, wo wir eigentlich hinwollen. Und wenn wir es jetzt schaffen, dass also wir noch länger als 35 Verbrenner in Europa fahren dürfen und die Schadstoffe höher sein dürfen. Ja, das ist vielleicht ganz schön, um das Leid noch ein bisschen zu verlängern, aber eine Lösung für die Krise wird das auch nicht, sondern wir müssen es eigentlich schaffen, was wollen wir? Wo wollen wir auch wieder führend sein?
Ja, und wenn wir nochmal zurückgehen auf die Subventionen, die wir jetzt so mit so einem Fairness-Gedanken den Chinesen vorwerfen, eigentlich ist es doch wie soll ich sagen, ein bisschen fehlgeleitetes Geschrei, weil letzten Endes, wir werfen denen vor, die subventionieren die E-Autos, was sie gemacht haben, sie waren einfach schlauer als wir und jetzt jammern wir, die waren schlauer als wir, jetzt müssen wir die bestrafen, weil sie uns überholt haben.
Also eine ganz lustige Analogie ist ja eigentlich, als wir damals in das Geschäftsmodell in China war ja so, Volkswagen ist da sehr visionär gewesen, sehr früh dahingegangen. Und dann durften wir aber da nicht selber Autos bauen, sondern mussten in ein Joint Venture gehen. Dann haben wir das gemacht, aber dafür gesorgt, dass das IP, also das Know-how, nicht in China ist, sondern möglichst in Wolfsburg und also die möglichst dumm gehalten werden.
Klingt bis dahin total clever noch.
Ja, war ja auch clever. Und dann hat man auch sogar noch die Teile zunächst aus Europa bezogen und für völlig überteuerte Preise. Das heißt, man hat ein Wahnsinnsgeld verdient, weil diese Joint Ventures haben auch gut Geld verdient, so aber dass auch die Chinesen happy waren. Aber die ganze Zukunft, das ganze IP lag hier in Europa und auch der Großteil der Gewinne ging nach Europa. Audi hat immer die Motoren exportiert nach China und dann sehr, sehr schöne Gewinne mitgemacht. So, und jetzt gucken wir 20 Jahre später, jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt sagen die Amerikaner, na, wir wollen aber keine chinesischen Batteriezellen importieren. Wir wollen auch gar nicht mehr, dass chinesische Batteriefabriken bei uns gebaut werden. Dann müssen die jetzt ein Joint Venture machen. Aber das ganze IP ist in China. Die Rohstoffe werden von China geliefert, wo wahrscheinlich dann auch die Margen irgendwann wieder drin sind. Die haben das Bild umgedreht. Wir sind jetzt in genau der Situation. So, und die Chinesen sind da rausgekommen, wenn sie gesagt haben, okay, wir müssen wohl wieder führend werden in den nächsten Feldern. Und genau das müssen wir jetzt tun. Ich meine, wir können das jetzt noch verzollen und versuchen zuzumachen, aber es wird uns nicht gelingen. Wir haben es zugelassen, das ist unser schönes Modell, das die Chinesen gelernt haben und eigentlich genau dieses Modell jetzt mit uns spielen.
Aber was ist der nächste heiße Scheiß außer KI? Also wo müssten wir jetzt führend werden? Müssen wir diese Nummer nehmen, die jetzt eigentlich schon rum sind, also Elektroantriebe und Software?
Oder müssen wir die Natriumzelle machen und hier? Weil ich meine, wir hatten mit Sebastian Wolf beispielsweise, dem CEO von PowerCo, gesprochen. Und ich meine, es war er, der dann sagt, als wir gefragt haben, und LFP, dann sagt er, ja, was hilft uns das? Das ganze Know-how, die ganze Wertschöpfung liegt komplett in China. Bei der NMC haben wir wenigstens den Stecken mit BASF hier drin. Also da könnten wir in Europa ein bisschen was reißen, weil wir Vorprodukte hier haben. Aber LFP sind wir einfach verloren, weil die alles nicht bei uns ist.
Ja, also leider ist ja das ganze das Thema Batterien, habe ich mich auch in letzter Zeit mit beschäftigt, weil ich einerseits ein Startup habe, was sich damit beschäftigt, und zweitens ja auch mittlerweile ein Advisor von SK On bin. Und das ist sicherlich im Moment das komplexeste Thema überhaupt, weil es erstmal technologisch total komplex ist. Es ist super schwierig, Batteriezellen zu bauen in Stückzahlen. Und es braucht massive Investitionen, Milliarden. Und es ist eben auch ein riesenpolitisches Thema geworden. Aber was man da beobachten kann, ich glaube nicht, dass man sagen kann, so, das ist jetzt abgefahren, das lassen wir jetzt, dann haben das die Chinesen eben. Dann haben wir die Schlüsseltechnologie für die Mobilität der Zukunft, ist ja nicht nur das Auto, ist ja nicht für alles, was sich bewegt in Zukunft, in China. Ich glaube, das können wir nicht zulassen. Mhm. Die Amerikaner sind ziemlich radikal, die machen 100% Strafzölle auf Autos, 100%, 50% Strafzölle, glaube ich, auf Graphit und solche Sachen. Die sorgen aber dadurch dafür, dass die Rohstofffabriken und Zellfabriken auch in Amerika jetzt entstehen. Wir müssen in Europa irgendeine Strategie entwickeln. Northvolt war unsere große Hoffnung, ist jetzt am Rande des Abgrundes. Wir können solche Unternehmen, die können wir eigentlich nicht scheitern lassen. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir vielleicht mit Partnern, zum Beispiel die Koreaner oder Japaner würden sich auch anbieten, irgendwo hier in Europa wieder Substanz schaffen. Wir haben ja Fabriken von denen hier. Wir müssen nicht noch so viel zusätzliche Kapazität im Moment aufbauen, sondern wir müssen die Fabriken füllen, die da sind. Und wir brauchen aber eine Batteriestrategie.
Okay.
In Europa haben wir nicht. Also das sagen alle Beobachter, die Amerikaner, okay, da ist vielleicht an manchen Stellen für uns kaum nachvollziehbar, was die da machen, also sehr radikal. Aber hier machen wir eben gar nichts. Und wir werden als Opfer zerrieben dazwischen. Das können wir nicht zulassen.
Ja.
Aber dann müssen wir uns wirklich überlegen, also das müssen wir sozusagen retten, dass wir nicht irgendwann, ja wie mit russischem Gas, an chinesischen Batterien hängen und die ganze Industrie bei uns abdrehen können. Mhm. Das darf nicht passieren. Aber wir müssen, das ist noch lange nicht, dass wir in die Führung kommen, und das können wir, glaube ich, nicht mehr schaffen, in die Führung bei der Batterie zu kommen. Vielleicht bei der nächsten Generation, aber das scheint so zu sein, dass das doch länger dauert, als alle gedacht haben, bis die Festzellenbatterie kommt und was weiß ich, was noch kommen könnte. Und LFP, gebe ich dem Kollegen recht, das ist auch nicht das Wunderheilmittel, das ist im Moment so ein Hype. Ob das so bleibt, weiß ich auch noch nicht.
Na gut, ist es deswegen wieder
Kosten sind halt niedrig.
Weil der Lithiumpreis runterging.
Genau, und jetzt kommt, ganz genau. So. Aber wir müssen neue Themen finden. Und es gibt doch Themen. Zum Beispiel eben das Thema Software. Das ist ja noch nicht abgefahren. Und da ist man ja auch dadurch, dass man unterschiedliche Cloud-Infrastrukturen hat, ja auch erstmal abgeschottet. Es ist eben nicht so einfach für die Chinesen, ihren Neo oder wie das Ding da heißt, hier rüber zu bringen, weil der ist halt nicht so vernetzt hier wie da drüben.
Ja.
Ja? Und da müssten wir doch in der Lage sein, Autos zu bauen, die so cool sind und so toll vernetzt sind und sich so toll updaten, dass das wirklich eine neue Begeisterung dafür entsteht, gerade bei jungen Menschen. Das müssen wir schaffen. Und das nächste ist, ich glaube, das andere Thema war doch Sharing. Haben wir das komplett vergessen? Gibt es das gar nicht mehr?
Sharing ist tot.
Ja, also. Aber warum eigentlich? Das ist doch so wichtig, dass wir eben tolle Bussysteme in der Stadt haben, dass die Busse kommen, wenn ich sie brauche, dass ich Autos nehmen kann, wo sie stehen. Sie können doch noch so viel da machen, aber da passiert gar nichts. Ja?
Aber ist es halt auch nicht gegen den sonst überall propagierten Individualisierungstrend, den wir halt sehen? Jeder guckt nach sich, jeder macht seins, jeder braucht selber das Gerät, und dann fällt Sharing logischerweise, weil ich es nicht abgeben will, weil der sonst mein iPhone fallen lässt oder sowas halt hinten runter. Aber das ist ja da. Ressourcen schon wär's, das ist ja, steht außer Frage.
Zum Beispiel die App, die ich in der Tasche habe, mit der ich sozusagen alle Mobilitätsthemen bearbeiten kann. So Google of Mobility. Die müsste doch aus Europa kommen und in Europa ausprobiert werden. Also wenn ich jetzt morgen...
Weil wir weniger eigenbrötlerisch sind als der Chinese und der Amerikaner? Oder wie
weil wir Themen finden müssen. Also erstmal, weil wir hier sozusagen ein großes Problem haben, wenn ich morgen nach London fliege, dann muss ich da eine App runterladen, um anschließend mit der Bahn in die Stadt zu fahren. Und das erstmal rauskriegen, wie das geht. Das mache ich natürlich alles über Google, ja. Aber dann brauche ich diese App und dann muss ich da irgendwie mein Zahlmittel eingeben und dann will ich da einen Scooter mieten, brauche ich wieder die nächste App. Und wenn ich mit der Bahn fahren will, hört das Ganze auf, weil die sich mit keiner anderen App irgendwie verträgt. Also diese ganzen lokalen Systeme. Mhm. Es müsste doch eine super App geben in Europa. Und dabei haben wir doch ein Europa, mit der ich sagen kann, ich werde das Google auf, also ich habe in meiner Tasche den Zugang zur besten Mobilität. Und wenn die individuell sein soll, ja wunderbar, da ist der Mietwagen natürlich auch dabei. Oder das Taxi oder was weiß ich, wie ich mich da bewege.
Also die Europa-App statt nur das Deutschland-Ticket.
Ja, aber das Deutschland-Ticket, das kann ich mit der Bahn und ein paar Nahverkehrszügen fahren. Ja, aber ich habe noch nicht die verbindende App in der Tasche. Hm. Und es gibt überhaupt keine Bestrebungen, weil alle in ihrem eigenen Brötchen, in ihrem eigenen Bereich da was machen und weil wir sowieso in Europa eben für so Themen, wir haben ja keine richtige gemeinsame Strategie.
Gut, ich meine, Europa lebt dadurch davon, dass wir halt diese Legacy haben, die wir mitbringen. Wir haben die Historie, in China sehen wir das ja immer wieder, da sind das alles so grüne Wiesenprojekte. Da war vorher nichts in der Richtung und deswegen kann ich dann einfach jetzt den ÖPNV so aufbauen, wie ich es brauche.
Klar, und der Staat kann natürlich auch steuern, ganz anders steuernd eingreifen.
Weil halt überhaupt, also weil es noch etwas zu steuern gibt und er dafür niemandem etwas wegnehmen muss. Was er, wenn er jetzt hier alle Verkehrsbetriebe global, also wenn Frau von der Leyen herkommt. Das kommt dazu. Aber wenn ich mir vorstelle, aus Brüssel kommt jetzt, also von Frau von der Leyen kommt die Ansage mit, wir machen alle regionalen Verkehrsbetriebe dicht. Dann gibt es nicht nur Bauernaufstände.
Aber von Frau von der Leyen könnte ja mal die Ansage kommen, Europa wird sozusagen das führend und das Vorbild für die Welt, wie man Mobilität organisiert, sodass sie effizient ist, nachhaltig ist, dass sie ein unwiderstehliches Angebot für uns Bürger eben macht. Und das braucht doch gar nicht, dass ich alles, aber sie könnte ja zum Beispiel mal eine Verordnung geben, dass ich meine Daten teilen muss. Dass ich also den Zugang zur Bahn in einer anderen App haben könnte. In der Mobility-App, die SAP dann zum Beispiel macht. Und die ein Konsortium aus OEMs, Softwareherstellern, Dienstleistern betreibt.
Ja klar, ich meine, da kann eine Vodafone und eine Telefonica hinterhängen, die noch irgendwie
das Thema... Genau, die kann ich alle noch hinterhängen.
Die Unternehmen haben wir
Also Rahmenbedingungen schaffen, die es nicht möglich macht, dass ich dieses Klein-Klein... Klar will die Deutsche Bahn ihre Kunden nicht abgeben, ja, und klar will die ihre App nicht öffnen. Aber das müsste sie eigentlich, weil wenn ich als Ausländer hier hinkomme, also als Ausländer aus Frankreich, dann weiß ich auch nicht, wie man mit der Deutschen Bahn fährt. Das ist ein Kraftakt.
Kannst vergessen.
Aber fehlt es da dann nicht auch für die Einzelunternehmen, die daran beteiligt sind, an Möglichkeiten, sich zu profilieren, zu zeigen? Und die brauchen dafür auch einen langen Atem. Und wir haben davor darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Investitionen zu schaffen, Geld heranzuschaffen, auch in die Zukunft zu investieren. Und das, was du da skizzierst, das sind Dinge, die, wenn man die jetzt lostritt, dann sind die ja vermutlich nicht vor 2025, vor 2050 irgendwie.
Und wir haben zum Beispiel bei den Chargern ja auch gesehen. Da will sich natürlich jede Kette profilieren, indem sie ihre eigenen Kunden, denen gibt sie dann einen Vorteil und den anderen aber nicht. Super. Und man kann nicht mit Kreditkarte bezahlen aus irgendwelchen Gründen. Aber jetzt gibt es ja auch Regeln, dass ich in Zukunft muss ich mit der Kreditkarte zahlen können. Hm. Und da muss die Politik schon manchmal steuernd eingreifen, wenn sie will, dass eine Plattform entsteht, wo jeder, der erst für den Kunden funktioniert und wo aber auch neue Dienstleister oder neue Provider einsteigen können.
Ja. Wir haben ja durchaus ein paar Dinge, die Vorbild sein können. Also wir haben ja ein gemeinsames Stromnetz in Europa. Ne? Das funktioniert auch grenzüberschreitend. Und
wir haben auch einen funktionierenden Nahverkehr, haben andere nicht. Also wir haben so viel eigentlich. Mhm. Und ich will das ja gar nicht sagen, das Auto gibt es dann nicht mehr, sondern natürlich gibt es das Auto. Aber in der Stadt nutze ich ein Auto doch anders als auf dem Land.
Mhm. Wir hatten vorhin mit Christian Singer von VW gesprochen, also von VW Nutzfahrzeuge, und mit ihm darüber, wie sein Unternehmen versucht, mit Diensten wie Moja quasi sich von meinem Gefühl nach aus diesem Individualmobilitätsthema Auto so rauszuhebeln und den öffentlichen Nahverkehr so potent und so gut zu machen und so verfügbar zu machen, dass eigentlich kein Mensch mehr, der irgendwie in einem halbwegs urbanen Umfeld ein Auto braucht.
Ja, aber ich sehe da gar keinen Widerspruch. Ich meine, das ist doch genau richtig, dass er das macht, ne? Dass er da reingeht und sagt, wo werden, also der hat ja nur noch das Glück, dass er ein Auto hat, was an der Größe sehr, sehr gut passt. Und da erschließt er sich doch einen neuen Markt. Das, die könnten ja zu 10, zu 100.000 in den Städten rumfahren, mehr oder weniger automatisiert und wirklich für uns alle einen fantastischen Service bieten. Und das versucht er ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht, wenn ich mit meiner Familie auf dem Land wohne, mir noch einen VW-Bus kaufe. Mhm. Und, oder auch einen VW-Camper, ist ja auch ein großer Trend, mhm. den ich auch toll finde. Also es ist gar kein Widerspruch. Aber sozusagen sich hinzusetzen und sagen, der öffentliche Nahverkehr darf nicht zu gut werden, weil dann kaufen die Leute nachher keine Autos mehr. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Ja, sondern ich finde es genau richtig, dass er das so macht, dass er sagt, ich gehe da rein, ich werde da führend werden, ich probiere das aus. Das ist ein großes Experiment auch, das Ganze.
Mhm. Absolut.
Und er lernt dabei, er kriegt Technologien, die er auch für die Zukunft des Individualverkehrs braucht. Also genauso mhm. sollten wir es machen. Noch viel mehr so mutige Projekte und noch viel größer.
Ich muss jetzt leider auf den Punkt nochmal anspringen. Ja. Zum letzten Podcast mit Mut. Das ist irgendwie so ein Triggerwort in dem Moment. Kriegst du nach wie vor in den Kommentaren bei YouTube und so viel Feedback bei uns auf den Plattformen. Wir haben über den Golf gesprochen, über den E-Golf und über eure Ambitioniertheit oder die Ambitionen dazu, was der können muss und wie der aussehen soll. Und du hast verkürzt gesagt, der E-Golf sollte langweilig sein, weil sonst würde man ihn ja kaufen. Der E-Golf hat meiner Wahrnehmung nach tatsächlich einige Fans. Er hat nicht die breite Masse überzeugt. Nichtsdestotrotz, aber so ein ambitioniertes Verhalten mit Mut, wo reinzugehen, damit mache ich, das hast du damals so beschrieben, ja meine ganzen anderen Geschäftsmodelle kaputt. Den TDI-Golf, den TSI-Golf und wie sie alle heißen,
ja. Die
mache ich damit kaputt. Das will ich aber nicht, weil die ganzen Unternehmen ja in der Regel doch so ein bisschen aktienkursgetrieben sind und kein Geld für Langzeitinvestitionen haben auf der einen Seite und vor allem sich ihre Kurzzeitrenditen nicht zerschlagen wollen. So, wie soll das trotzdem gehen?
Das ist ein großes Dilemma. Es ist immer so, dass das Neue eigentlich das Alte zerstört, früher oder später.
Ja.
Und wenn ich jetzt sozusagen im Alten sozusagen der Platzhirsch bin und das wirklich kann und auch wirklich mittlerweile gelernt habe, wie ich da viel Geld verdienen kann und jetzt soll ich was Neues schaffen, wo ich noch nicht weiß, wie ich Geld verdienen kann, wo ich auch noch nicht mal ganz sicher bin, ob das wirklich das Richtige ist und soll aber dann wirklich mit Selbstbewusstsein sagen, das ist die Zukunft, mach das, nicht mehr das Alte.
Mhm.
Das ist fast unmöglich.
Mhm.
Und darum war immer mein Plädoyer, du musst es rausbringen. Du musst es trennen, du musst etwas schaffen, du musst eine Einheit schaffen, der es erlaubt ist, zu sagen, das Alte ist tot, juhu, es gibt was Neues.
Mhm.
Und die Alten sollen ihre alten Sachen weitermachen, solange es geht. Aber in der Phase sieht man dann ja auch irgendwo, wo sich die Grenzen verschieben. Mein Polestar war ja zum Beispiel so ein Beispiel. Da hat Volvo gesagt, okay, scheinbar kann man, wenn man eine reine elektrische Brand macht, dann kann man viel klarer auftreten. Man kriegt auch Gelder von anderen Investoren, weil eben Tesla angeschaut wurde und die Erfolgsgeschichte. Sagen, das kann man wiederholen. Mittlerweile ist es jetzt so, dass Volvo sozusagen auch natürlich sagt, wir sind eine Elektromarke. Ist aber auch gut so, die transformieren sich auch. Aber jetzt ist es eigentlich, das Thema ist ja durch. Ja? Aber bei neuen Themen muss man sozusagen, glaube ich, schon den Mut haben, loszulassen und zu sagen, hey, dann nehme ich jetzt mal meine engagiertesten Leute, steck die da rein und gebe denen die Erlaubnis auch zu sagen, das Alte ist tot, es lebe das Neue.
Macht das VW dann damit irgendwie und sagt jetzt, wir haben Cupra und Cupra ist elektrisch?
Ich will jetzt nicht mehr über VW reden, aber der Cupra ist eine tolle Marketinggeschichte, aber hat ja jetzt nicht so unbedingt so viel mit Elektro zu tun.
Mhm. Okay,
das und die ID-Modelle sehen mir jetzt immer noch nicht so aus, als ob die jetzt so designt wären, dass man die unbedingt kaufen muss.
Mhm.
Also so richtig die Begeisterung sprüht aus denen noch nicht raus. Ne?
Aber
es gibt auch andere Beispiele. Zum Beispiel Porsche Taycan ist so ein Auto, was ja sehr emotional ist.
Genau, aber die haben eben nichts neu gemacht. Also, die haben auch was neu gemacht, weil das gab es so vorher nicht. Aber das meine ich, die haben es ja aus ihrem eigenen Bestehen heraus irgendwie geschafft. Ihre eigenen Tugenden, die man ihnen zuschreibt, die sich selber auch auf die Fahne schreiben.
Die zu transformieren ins Neue.
Die einfach, in Anführungszeichen, in die Elektrowelt zu hebeln. Und das läuft ja gut. Der hat auch Softwareprobleme. Der hat auch hier und das ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber deutlich güldener.
Hm. Ja, ich habe gerade überlegt, weil am Ende es haben jetzt sowohl die sagen, wir machen nur noch das Neue, als auch die aus sich selbst heraus das Neue gemacht haben und das Alte noch anbieten, beide das gleiche Problem. Wir haben gerade so ein bisschen Konjunkturdelle bei Elektroautos. Die Autohersteller kommen gefühlt schon so ein bisschen in Schwanken und setzen wieder mehr aufs Alte. Aber solche Player wie Polestar gucken natürlich, wenn sie gar keine Elektroautos verkaufen, verkaufen sie eben gar keine.
Natürlich.
Tun sich auch schwer.
Ja.
Wie sollte man, also wie würdest du mit so einer Situation jetzt umgehen? Langen Atem haben und quasi Geld verbrennen eine Zeit lang? Oder was wäre, also ich frage es mich auch immer oder ich frage für einen Freund.
Also die perfekte Antwort habe ich natürlich auch nicht. Also ein langer Atem hilft schon mal. Ja, also wenn ich jetzt kein Geld habe, ist es auch schnell vorbei.
Ja.
Ich glaube, was überhaupt nicht hilft, ist sozusagen das Rad zurückzudrehen und zu sagen, dann bitte wieder Subventionen oder vor allem bitte lasst uns die Verbrenner länger bauen. Man müsste dann eigentlich fast so konsequent sein, dann lass uns mal den Verbrenner teurer machen.
Ja,
also genau. Man könnte ja jetzt eine ganz neue Steuer machen.
Intern quersubventionieren, ja, könnte
aber
man ja auch.
Aber auch da sage ich natürlich, Mensch, aber das sind doch meine lieben Kunden, die mal diese die Autos kaufen, mit denen ich Geld verdiene. Da will ich doch auch nicht denen jetzt in den Rücken fallen. Das würde ich aber sagen, wenn ich der Chef von Tesla wäre oder von Polestar. Ja? Würde sagen, ja, was sollen diese Verbrennungsautos eigentlich da noch auf den gleichen Spuren fahren dürfen wie ich, ne? Und warum werden die nicht viel höher besteuert? Also da würde ich ja ganz anders argumentieren. Kann ich aber nicht, wenn ich gleichzeitig auch noch 80% Verbrenner verkaufe.
Ja, aber ich könnte zumindest als Hersteller, der beides anbietet, hergehen und meine Verbrenner konsequent immer teurer machen.
Dann kaufe ich ihren Verbrenner nicht mehr, sondern den vom anderen.
Vom anderen,
genau. Also das können sie auch nicht, dann stehen sie auch im Wettbewerb. Es ist ein Dilemma. Mhm.
Ja. Was ich aber spannend finde, unter dem Gesichtspunkt, weil die Chinesen definieren ja Elektroauto auch nochmal ein bisschen anders. Das ist das New Energy Vehicle, also das ist dann gefühlt alles Elektrifizierte. Und die bauen jetzt immer mehr Plug-in-Hybride. Die fahren dann auch unendlich weit. Aber die kaufen sich irgendwelche ehemaligen Daimler, VW, Opel-Entwickler, die Koryphäen im Getriebebau sind, die Koryphäen im Vierzylinderbau sind und. Und machen das jetzt auch. Und weil wir sonst immer bei China gucken, nur Elektro. Aber nicht. Aber kannst du das vielleicht auch nochmal einsortieren? Weil wir reden hier gerade die ganze Zeit über Elektromobilität, aber aus einer sehr europäischen Tesla geprägten Sicht.
Ja, da habe ich auch, das habe ich auch beobachtet, dass die Chinesen auch mehr und mehr den Plug-in-Hybriden ja auch fördern und den im Markt sehen und auch kaufen eben. Und dass wir da vielleicht auch wieder, vielleicht bin ich da auch selber ein bisschen zu dogmatisch und nicht pragmatisch genug. Also so ein starker Plug-in-Hybrid, das kann vielleicht auch ein Weg sein. Mhm. Den Übergang besser zu gestalten.
Ja, wenn wir die Brückentechnologie vielleicht zu früh haben, ja, dann muss die halt ein bisschen länger werden. Ne? So, also
ja,
eigentlich ist da der Gedanke ja schon
ich
da.
Ich fand es immer ein bisschen, ich denke eigentlich, ich meine, ich fahre jetzt seit vielen Jahren nur Elektroauto. Ja, ich war im Verbrennungsmotor, im Sportwagen oder alten Auto, aber eigentlich mein Auto, mit dem ich mich bewege, mit dem ich heute hergefahren bin, ist ein Elektroauto. Und da habe ich überhaupt kein Problem. Weil ich habe wirklich überhaupt kein Problem ist zu chargen und kann ich auch zu Hause laden, das ist natürlich mein Vorteil, aber auf der Strecke gibt es genug Charger. Mhm. Und es werden immer mehr. Und es gibt wirklich eigentlich keinen Grund. Ich glaube, dass das Mobilitätsthema lässt sich lösen mit Elektro. Also gibt es eigentlich keinen Grund für Plug-in-Hybride. Mhm. Aber der Schritt dahin scheint doch schwieriger zu sein als gedacht, für viele auch emotional. Darum ist das vielleicht doch auch eine gute Übergangslösung. Ich bin da ein bisschen auch verdorben, weil ich war ja sehr früh, wie gesagt, bei VW dafür verantwortlich. Und da habe ich immer das Beispiel gebracht, dass ich gesagt habe, schaut euch mal so, wenn du sozusagen Marktführer bei Schreibmaschinen bist. Und jetzt schau dir einen Computer an. Du siehst den Apple-Computer oder so. Und du willst jetzt also sagen, und da kommt jetzt einer und sagt, das ist eigentlich das mit Dingen, mit denen wir früher in Zukunft Briefe schreiben werden. Dann sagst du, der hat's ja nicht alle. Ja, hast schon mal da reingeguckt, wie aufwendig das ist. Ja? Das war in der Frühphase von Elektro. Weißt du, wie aufwendig Elektro ist, was das kostet? Ja, dann brauchst du drei Teile hier, Tastatur, Monitor, Drucker, Gerät. Und dann kannst du auch nur mit einem PhD in Computer Science bedienen. Also, und deshalb die Zukunft ist die Schreibmaschine. Und dann habe ich immer gesagt, willkommen im Land der Schreibmaschine. Mhm. Ja, so war es, wenn ich auftreten musste und musste eben für das Elektroauto sprechen. Dann haben alle immer nur gesagt, zu kompliziert, zu teuer, werden wir nie mit Geld verdienen. Und dann habe ich immer noch als Abschlussgag gebracht, Ja, und wenn es dann nicht mehr weitergeht, dann mache ich sozusagen die elektrische Schreibmaschine. Ja, erinnert, Sie sind zu, ihr seid ja, zu jung. Aber das gab's mal, ja, eine Schreibmaschine, wo man dann so was dann vortippen kleinen, konnte.
Dann gab es einen kleinen Bildschirm.
Genau, dann ratterte das Ding. Und das ist eigentlich der Hybrid. Ne? Das ist so die Verbindung von zwei Welten, die man aber eigentlich nicht braucht. Und so sehe ich den Hybrid, also den Plug-in-Hybriden auch, mit einer relativ großen Batterie und einem Verbrennungsmotor und einem Generator.
Mich fasziniert bei dieser ganzen Fragestellung tatsächlich vor allem, wieso die Chinesen das jetzt machen.
Ja, das habe ich aus auch noch nicht so Sicht ganz verstanden,
mit der muss Batterie
ich auch zugeben.
Eigentlich,
aber ich habe es bemerkt, es ist sehr starker Trend.
Ja. Also ich meine, Great Wall baut riesige Autos, die kommen jetzt, die bringen ja Marken, die dezidiert nur das anbieten, die sollen gar kein Elektro anbieten.
Ja.
Und die Steuer, also das Ding ist ja europäisch, also, oder in Deutschland im Speziellen, da weiß ich es am genauesten, ja, medial und politisch verbrannt, weil die Leute Steuersubventionen eingesackt haben und Ladekabel, keine Ahnung, an den Kupferhändler verkauft haben oder so und doppelten Gewinn machten.
Ja.
Aber sonst ist er durch. Aber also ich persönlich bin auch gar nicht so abgeneigt von einem Plug-in-Hybrid. Ich finde das eigentlich ganz cool. Aber ich mag halt auch diese technische Verzahnung und dass der Übergang passt. Ich finde das technisch wahnsinnig faszinierend, das zu treiben und zu fahren. Aber glaubst du, dass wir da nicht dann doch aufholen können? Weil die Plug-in-Hybride, die aus Deutschland kamen bislang beispielsweise, die sind ja schon cool. Also wenn man mal irgendwie ein, keine Ahnung, so ein C300 gefahren oder DE gefahren ist, das ist schon cool.
Ja.
Das kann schon was. Auch, dass der dann einigermaßen schnell lädt zum Beispiel, mit, also für ein PF dann mit 50 Kilowatt, das ist dann schon tauglich. Also auch beim Supermarkt oder so, da mal geschwind nachzuladen und wirklich bei nur elektrisch zu bleiben, wo es geht.
Ja, aber das, ich meine, offensichtlich ist da auch in China eine Meinungsbildung, hat da stattgefunden, dass das für bestimmte Anwendungen eine gute Technologie ist. Aber das bräuchten wir dann eben in Europa auch mal, so eine Meinungsbildung. Mhm. Und die könnte ja auch mal von der Autoindustrie getrieben werden. Also dass die Autoindustrie mal sagt, hey, für uns ist, wir sehen als Übergangstechnologie den Plug-in-Hybriden und den brauchen wir halt länger und da brauchen wir vielleicht auch Regeln, wie dann auch festgestellt wird, wie der auch genutzt wird.
Mhm.
Das kann man doch, könnte man doch alles lösen heutzutage. Mhm. Aber irgendwie sitzt man da, wie die Schlange, schaut man, also wie als ob man vor der Schlange steht. Ne?
Und ja.
Mir fehlt einfach so ich glaube, wir könnten ja viele pragmatische Kompromisse machen, aber wir müssen mal sagen, wo wir hinwollen.
Mhm.
Und das machen wir nicht.
Okay. Wo glaubst du, sollten wir hinwollen? Ich glaube, wir müssen auch, du hast gesagt, du willst nicht mehr so lange wie letztes Mal.
Ja, sehr kurze Antwort.
Wo willst du hinwollen? Was glaubst du, was sind die Themen? Du sagtest vorhin Software, wir müssen Batterien machen. Aber wie müsste das aussehen? Kannst du das skizzieren? Was? Die Politik, die Industrie?
Ja, ich glaube, dass das, was wir damals, wo wir alle die Vorträge gehalten haben über Case, ja, also das vernetzte Auto, da ist ja das Thema Software drin, das elektrische Auto, das autonome Auto und das gescherte Auto, das waren die Themen.
Mhm.
Das ist nach wie vor eigentlich die Themen der Zukunft sind. Und wir müssen in diesen vier Themen an die Spitze kommen. Beim Elektroauto würde ich sagen, technologisch haben wir da überhaupt kein Problem, ganz oben einen tollen Taycan und solche Autos zu machen. Aber wir müssen sehen, dass wir die Kosten runterbringen und dass das Elektroauto für jeden verfügbar wird. Und wenn auf dem Übergang dabei Plug-in-Hybride die richtige Antwort sind, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber es muss ein klares Commitment dazu und wir müssen die Schlüsseltechnologien, da werden wir nicht mehr die beherrschen und führend sein, aber wir müssen den sicheren Zugriff dazu haben.
Mhm.
Das ist ein großes politisches Thema auch. Und dazu braucht es auch eine europäische Strategie, weil die Amerikaner haben eine und die Chinesen haben sowieso eine, aber wir haben keine.
Mhm.
Für unsere wichtigste Industrie und für die Technologie, um die wirklich kein Weg drumherum führt, nämlich die Elektromobilität. Beim Thema Software müssen wir schnellstens sehen, da müssen wir auch den ganz anderen Ehrgeiz entwickeln. Also dieses, ich mache alles selber und ich kann mir es leisten, so viele Softwareingenieure einzustellen, dass ich Probleme löse, wird nicht mehr so funktionieren. Es gibt nicht 30 Betriebssysteme im Mobiltelefon, es gibt auf der Welt 3. Ja, eines ist eine große Ausnahme, das von Apple. Das wird es aber so nicht von Mercedes und auch nicht von Volkswagen und auch nicht von BMW geben. Sondern wir müssen uns da zusammenraufen und auf dieser Basis dann so schnell werden und so tolle Innovationen ins Auto bringen. Weil das ist ja, dass unsere Softwareproduktivität ist ja dadurch auch so unglaublich schlecht, dass die Autos nicht funktionieren. Polestar, es ist ja öffentlich, dass wir den Polestar 3, das ist so ein tolles Auto, aber viel zu spät jetzt kommt das jetzt endlich in den Markt, weil wir solche Softwareprobleme alle zusammen da hatten. Das darf nicht sein, das kann nicht sein. Das haben alle Autos, die heute auf den Markt kommen. Also das müssen wir lösen. Und das geht nicht so, wie wir es bisher gemacht haben. Mhm. Und dann, Shared hat mir schon drüber gesprochen, ich glaube nach wie vor, dass das eine riesen Zukunft hat und dass es da auch Software, Dienstleistungsmodelle, Geschäftsmodelle, AI-Modelle geben kann, mhm, wo wir weltweit zum Exporteur wieder werden können. Die müssen wir aber hier ausprobieren. Was war das andere? Da gibt noch eins.
Wir hatten Shared, wir hatten
Software,
Electric. Wir
hatten und
Software
autonom.
Ja.
Ja, ja, heute haben wir ja auch. Haben manche alle waren sich einig. Naja, also in Deutschland beschränkt man sich in Europa auf 2 bis 3 Level. So 4, 5 wissen wir gar nicht so ganz genau, ob das geht und sicher ist und ethisch richtig. Also ich muss sagen, nachdem ich letztes Jahr Weihnachten mit dem Waymo durch San Francisco gefahren bin, ohne Fahrer, durch Chinatown, und zwar nicht so langweilig, wie ich das bisher erlebt hatte, dass das Ding also ständig anhält bei jedem Kleinigkeit und dann kaum durch die Stadt kommt und ich denke, fahr mal, sondern richtig auch mit einem gewissen Push da durch die Stadt ging und in die Kreuzung reingedrückt hat, da ist mir klar geworden, es geht, ja, wir müssen es nur wollen und akzeptieren. Hm. Aber auch da sind wir haben Bedenken, ich glaube, technologisch könnten wir das auch, aber wir wollen es irgendwie nicht. Wir müssen den Ehrgeiz haben, die Schlüsseltechnologie ums Automobil herum, und das waren die wir auch schon vor 15 Jahren erkannt haben, in die Führung zu kommen. Und da sind wir leider nicht.
Mhm. Gut, dann hast du noch was, Gerd?
Nee, ich finde es auch ein gutes machen. Schlusswort.
Finde ich auch. Aber am Ende eines jeden Move-Podcasts, du musst wieder durch, weil es immer, ich finde es auch immer spannend, ob du das gleiche sagst wie letztes Mal.
Oh je, hast du alles aufgeschrieben beim letzten Mal. Ne? Mhm. Ich habe das leider nicht nochmal gecheckt.
Das tut fast niemand, das ist so schön. Wo fangen wir direkt an? Die Hörer wissen ja, was passiert. Die AB fragen, du entscheidest dich für das Für oder Wider. Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming.
Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Hast du letztes Mal gezuckt?
Das ist so ein bisschen zum Zucken.
Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Das ist schwierig, beides eigentlich. Loft, sagen wir mal.
Okay, Auto oder Fahrrad?
Auch beides. Ich bin ja ein begeisterter Radfahrer, aber im Zweifel dann doch Auto für den Alltag.
Schön.
Habe ich das letztes Mal auch gesagt?
So ähnlich, ja. Im Auto dann vorne oder hinten?
Vorne.
Okay, bist du ein guter Beifahrer?
Nee.
Okay, bist du ein guter Fahrer?
Ja.
Sagt das auch deine Frau?
Jein.
Okay. Datenschutz und AGBs. Mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All.
Frage nach dem Adrenalin-Wunschpegel. Mehr der Typ Motorradfahrer oder Fliegenfischen?
Motorradfahrer.
Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Okay, ich glaube, das war letztes Mal ähnlich. kein Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Alles klar, das war's auch schon. Kathi, vielen Dank.
Ja, euch auch.
Ich glaube, wir haben wieder einiges gelernt und mitgenommen, ja, und mitgenommen an euch da draußen. Wenn ihr eine Frage habt an Kathi, wir nötigen das einfach wieder ab. Dann stellen wir sie, ja, und du beantwortest sie. Das heißt, absolut, schreibt an podcast@move-magazin.de und dann abonnieren nicht vergessen, einschalten nicht vergessen, liken, teilen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.